Hallo und herzlich willkommen zu Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Mein Name ist Franziska Günther, ich bin Fotografin und habe vor einigen Jahren das Fotoprojekt Schön und Stark gegründet, um Frauen mit Krebs dabei zu helfen, ihren durch die Therapie möglicherweise veränderten Körper liebevoll anzunehmen und so wieder mehr in ihre Selbstliebe zu kommen. Mein Wunsch ist es, dass jede Frau sich schön und stark fühlt. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Simone, die im Alter von 32 Jahren an Krebs erkrankt ist. Zu dieser Zeit war Simone Mutter von 3 noch relativ kleinen Kindern. Ich selbst durfte sie im letzten Jahr zu unserem Schön und Stark Foto-Event kennenlernen und Ende des Jahres in einem Einzelshooting fotografieren. Wie viele andere hat auch Simone eine Geschichte zu erzählen, die trotz all der schlimmen Dinge, die ihr passiert sind, Kraft gibt und voller Zuversicht auf das Leben blicken lässt. Simone strahlt eine solche Zufriedenheit aus, dass ich sie darum gebeten habe, die Bilder, die zu unseren Aufnahmen entstanden sind, in meinem Buch Schön und Stark – Frauen mit Krebs verwenden zu dürfen. So darf ich stolz verkünden, dass sie das Covergirl meines Buches ist, das in Kürze im Lauinger Verlag erscheinen wird. In der heutigen Podcast-Folge erfährst du, wie Simone die schwere Zeit in ihrem Leben erlebt hat, wie sie wieder zu mehr Zuversicht gefunden hat, wie sie gelernt hat, ihren Körper anzunehmen und was ihr in diesen schweren Zeiten geholfen hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lebe selbstvoll. Liebe Simone, du bist ja das Covergirl des Buches zum Projekt Schön und Stark Frauen mit Krebs, das demnächst erscheinen wird. Und ich freue mich sehr, dass deine Bilder in diesem Bildband gezeigt werden dürfen, denn ich finde, du strahlst so eine starke Kraft und Energie aus und ich denke, das ist ganz wichtig, um auch andere Frauen mit einer Krebsdiagnose zu mehr Zuversicht und Selbstliebe zu verhelfen. Stell dich doch einfach gerne mal kurz selbst vor.
Ja, gerne. Also, ich bin die Simone, komme aus Bottrop, arbeite als Tätowiererin und bin Brustkrebsüberlebende. Ja, und das Covergirl in dem Buch von Franziska Günther. Gut, oder? Wann kann man das schon mal sagen, dass man mal ein Covergirl ist? Also, ich finde das großartig.
Ich finde auch, du entsprichst jetzt gar nicht so der Norm, schon allein mit den ganzen Tattoos, die du hast. Und ich finde das so schön, dass es genau dieses Bild ist, was vorne drauf ist. Ich finde, das ist voll der Eyecatcher.
Oh, das ist toll. Ja, ich meine, du hast es ja fotografiert. Ich war auch total begeistert von den Bildern, als ich mich dann so selber gesehen habe und wie man dann so wirkt und sowas. Ne, man nimmt sich ja selber so gar nicht wahr, sag ich mal. Aber ja, ich habe mich auch total gefreut, dass es dieses Bild geworden ist, weil ich auch finde, dass man da in meinem Gesicht auch meine Zufriedenheit zum Beispiel auch sieht.
Ja, finde ich auch.
Die möchte ich auch gerne ausstrahlen, weil ich bin auch einfach zufrieden.
Oh, schön. Ja. Erzähl doch mal, wie das war, als du deine Diagnose bekommen hast und wie sich das für dich angefühlt hat.
Ja, also das war schon wirklich ein richtiger Schockmoment, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, weil man ist so irgendwie mitten in seinem Alltag, mitten in seinem Leben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch 3 ja, relativ kleine Kinder. 2 von meinen Kindern waren in der Grundschule, also meine jüngste Tochter gerade eingeschult und meine älteste Tochter ging zur weiterführenden Schule und hatte dann auch dementsprechend, wie das so bei den jungen Mädels ist, mit der Pubertät gerade so zu tun und sowas. Und eigentlich war man so mittendrin im Leben und wurde an allen Ecken und Enden ja auch gebraucht von den Kindern und so weiter. Ne? Und dann kam halt diese Diagnose und die hat einem schon erstmal so den Boden unter den Füßen weggerissen, weil man sich natürlich erstmal gefragt hat, wie soll das jetzt alles weitergehen, wie soll man das schaffen? Und vor allen Dingen hat man natürlich auch Angst gehabt, dass man nicht überlebt, ne? Ist ja auch ganz klar. Ja, das war schon sehr niederschmetternd.
Wie alt warst du damals?
32 war ich.
Und wie war dein Leben zu der Zeit? Also unabhängig davon, dass du ja Mutter von 3 Mädchen, ne? 3 Kindern bist?
Ja, 3 Mädchen. Ja, mein Leben war eigentlich, also aus heutiger, also die heutige Simone würde sagen, mein Leben war recht eintönig. Ich war so ziemlich in meinem Trott, sag ich mal, und auch noch in einer Ehe, die ja nicht mehr so glücklich war, sag ich mal, weil mein Partner, also das konnte ich damals nicht reflektieren und auch nicht benennen, das kann ich erst heute, aber der war schon sehr, ja so ein bisschen narzisstisch veranlagt und sehr bestimmend, was meinen Alltag so angeht und was ich zu tun und was ich zu lassen habe, leider. Und ja, von daher, also damals lebte ich, glaube ich, in so einer Bubble, in der ich dachte, ich hätte, das wäre alles in Ordnung und ich hätte alles, was ich brauche. Heute würde ich das jetzt nicht mehr so sagen.
Mhm. Als du die Diagnose bekommen hast, also davor, wie fing das an? Hast du selber gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt? Oder warst du bei der ganz normal bei der Vorsorgeuntersuchung? Wie war das?
Ja, genau. Ich habe eigentlich selber gedacht, dass vielleicht was nicht stimmt. Ich habe durch Zufall einen Knoten ertastet. Der war auch nicht direkt in meiner Brust, sondern eher zwischen der linken Brust und der Achselhöhle. Also so in dem Übergang, in dem Knick, sage ich jetzt mal so. Ne, der saß so oberhalb der Brust. Also eigentlich hätte ich jetzt, also mit damaligem Wissen über Brustkrebs, das war nämlich G0, sagen wir mal, weil ich mich damit nie beschäftigt hatte mit diesem Thema, hätte ich eigentlich gar nicht geglaubt, dass das ein Brustkrebs sein könnte, weil klassischerweise denkt man ja immer, dass das dann irgendwo mitten an der Brust sein muss oder da, wo die Brustwarze ist oder so, also wirklich in der Brust. Aber das war bei mir halt nicht so und heute weiß ich, das ist durchaus möglich. Ja.
Wusstest du gleich, um was es sich handelt? Also hast ja gerade gesagt, dass du eigentlich dich noch gar nicht mit diesem Thema so auseinandergesetzt hattest.
Ja, also ich habe es durch Zufall bei einem Spaziergang lustigerweise entdeckt. Wir sind mit meinem Hund spazieren gegangen, meine beste Freundin und ich. Schön abends, ne, so ein lauer Sommerabend und wir haben gequatscht und ich habe einfach meine Daumen so in die Träger von meinem Top eingehakt, ne, und habe dann unter meinem Daumenknochen quasi auf einmal sowas wie eine Erbse gespürt unter der Haut. Und habe dann natürlich mal daran rumgetastet und habe auch meine beste Freundin dazu befragt, habe gesagt, fühl mal, hier ist doch irgendwie so ein komischer Knubbel, was ist das denn? Aber eigentlich waren wir beide uns erstmal schnell einig, dass es bestimmt nichts Schlimmes ist, aber meine beste Freundin hat schon auch gesagt, du, an deiner Stelle würde ich, bevor wir jetzt in den Urlaub fahren, weil der war geplant, ne, so ein Urlaub an der Nordsee mit Kindern und so, ein paar Tage später, sagt sie, bevor wir jetzt alle dahin fahren und du vielleicht den ganzen Urlaub dir Gedanken darüber machst, was das sein könnte, geh doch einfach zum Frauenarzt und lass ihn dann mal drauf gucken. Ja, und das habe ich dann auch gemacht und der hat mir gesagt, also er hat einen Ultraschall gemacht und hat mir gesagt, das wären wohl zwei Lymphdrüsen, die direkt übereinander sitzen und die wären beide halt geschwollen und deswegen würde man die halt fühlen, aber erstmal kein Grund zur Sorge oder zur Beunruhigung. Ich sollte 3 Monate später dann nochmal zur Kontrolle kommen und er sagte, wenn die Lymphdrüsen sich bis dahin nicht beruhigt hätten und immer noch so vergrößert wären, dann könnte man ja mal drüber sprechen, ob man die einfach vorsichtshalber mal entfernt. Ja, und mit dem Wissen bin ich dann in den Urlaub gefahren und habe mir dann auch erstmal keine großartigen Gedanken gemacht, aber wie das halt immer so ist, man fühlt ja zwischendurch trotzdem selber, ob das Ding noch da ist oder nicht, ne? Und ja, wie der blöde Zufall das so will, bin ich so ein bisschen vorbelastet, was Muttermale und Hautkrebs oder Hautkrebsvorstufen angeht. Und dann stand wieder meine Kontrolle an und ich musste mir tatsächlich ein Muttermal nochmal entfernen lassen, weil sich das schon ein wenig verändert hatte. Und das war fast genau an der Stelle, wo da drunter dieser Knubbel war, den ich ertastet habe. Und als ich dann dem Operateur sagte, dass ich darunter einen Knubbel habe, weil ich jetzt nicht wusste, ob das vielleicht für die Operation irgendwie relevant sein könnte, hat er gefragt, ob er auch mal tasten dürfte und ob ich noch wisse, was denn der Frauenarzt für ein Millimetermaß gemessen hat, ne? Und das war ungefähr 8 Millimeter damals, als der Frauenarzt das gemessen hat. Der Operateur sagte, er fühlt deutlich mehr als 1 Zentimeter Umfang. Und er sagte, er würde mir dringend raten, mich nochmal zu einem anderen Arzt zu begeben oder direkt in eine Mammographiepraxis und das abklären zu lassen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also mir wurde das Muttermal entfernt und ich hatte unmittelbar dort dann halt diese Narbe. Bin dann aber direkt mit der frischen Narbe 1-2 Tage später in so einer Mammographiepraxis gelandet. Gott sei Dank ging das bei mir relativ gut, dass ich da Termine vereinbaren konnte. Aufgrund meiner Versicherung, ne, ich bin ja Freiberuflerin und selbstständig und so weiter und bin deswegen privat versichert. Und dann habe ich halt so ein bisschen auch Glück gehabt, dass die mich sofort drangenommen haben. Und dann wurde das auch nochmal geschallt und gemessen und so weiter. Und dann hat der Arzt gesagt, dass er auch Lymphdrüsen sieht, definitiv. Und er würde mir empfehlen, mal 3 Wochen lang da nicht dran zu tasten, nicht zu drücken, nicht zu kneten, nicht zu fühlen, weil Lymphdrüsen das nicht gerne haben, wenn sie ständig berührt werden. Und ich soll einfach mal so tun, als würde diese Stelle nicht zu meinem Körper gehören, um dann zu schauen, ob es vielleicht daran lag, dass ich zu oft getastet habe, dass die immer noch aktiv sind, sag ich mal, ne? Und nach 3 Wochen bin ich dann wieder in die Praxis und dann konnte sogar ich als Laie sehen, dass da in der Zwischenzeit was passiert war, was nicht besonders gut war. Denn auf einmal war an diesen Lymphdrüsen wie so ein kleiner Steg gewachsen und da dran war was Blumenkohlartiges. Und dann war der Arzt auch direkt erstaunt und sagte, oh, was ist das denn? Ne? Und hat dann sofort gesagt, wir machen eine Standesbiopsie. Ja, und dann haben wir das gemacht und ein paar Tage später kam das Ergebnis und dann war es der Brustkrebs. Ich bin dann mit meiner Diagnose und dem pathologischen Befund, wurde ich dann in ein Brustkrebszentrum weiterempfohlen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch gar nicht, dass wir hier in Bottrop tatsächlich eins haben. Und so kam ich dann zu meinem jetzt noch behandelnden Arzt Dr. Kolberg. Und als ich dort ankam, haben die mir erstmal erklärt, was überhaupt in dem pathologischen Bericht drinsteht, beziehungsweise was das für mich bedeutet. Weil leider der Arzt in der Mammographiepraxis mir nicht sagen konnte, ob das bedeutet, dass ich eine Chemo brauche oder eine Bestrahlung oder ob es reicht, wenn man mich nur operiert oder wie auch immer vorgegangen wird. Das wusste er nicht. Er konnte mir nur sagen, es ist ein bösartiger Befund und dann musste ich halt damit zum Brustkrebszentrum. Und auf jeden Fall wurde mir dann erklärt, dass ich halt einen G3-Tumor habe, der sehr streufreudig und schnell wachsend ist und dass wir auf jeden Fall nicht um eine Chemotherapie herumkommen und dass natürlich erstmal weitere Untersuchungen gemacht werden müssen, ob irgendwelche Organe vielleicht befallen sind oder sowas, dass man dann erstmal gucken müsste, dass man so schnell wie möglich mit der Chemo an den Start kommt, um einfach zu sehen, dass sich da nicht weiter was ausbreitet. Und dann daraufhin hat man festgestellt, dass ich auch Lymphdrüsenbefall unter den Achseln schon hatte. Und somit war das, weil das mehr als 6 waren, die man nachweislich sehen konnte, dass die verändert waren. Da wurde auch eine Stanze gemacht und so weiter. Und dann hat man mir eine Hochdosis-Chemotherapie empfohlen, um halt so radikal wie möglich vorzugehen. Ja, und dann habe ich einen Port gekriegt. Das ging auch relativ schnell und war dann auch relativ zügig bei der ersten Chemotherapie. Ich habe über 18 Wochen eine Chemo bekommen, alle 2 Wochen eine, also insgesamt 9 Chemotherapiegaben, sag ich mal. Und wie gesagt, eine Hochdosis-Chemotherapie, die natürlich auch richtig reingehauen hat. Also unter der Chemo ging es mir sehr, sehr schlecht, zumindest die erste Woche immer. Ich habe fast durchgängig eine ganze Woche lang ständig mich übergeben müssen. Und ja, also man hat sich auch körperlich natürlich von Mal zu Mal immer schlechter gefühlt, weil man schon gemerkt hat, dass das Zeug in einem doch so ziemlich alles zerstört, was irgendwie am Leben ist, ne? Und das war schon ziemlich hart, so die Zeit, weil gerade diese ständige Übelkeit und dieses ständige Übergeben war für mich also das Allerschlimmste daran. Diese ganzen Knochenschmerzen und Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen, was man so hat, damit konnte ich noch einigermaßen gut leben, weil man hat ja auch Medikamente nehmen können, wenn es zu stark wurde oder so. Aber diese Übelkeit, da hat einfach auch nichts geholfen. An mir hat man so viele Sachen ausprobiert, irgendwelche Infusionen, irgendwelche Tabletten und was weiß ich. Ich habe Ingwerwurzeln ausgekocht und das als Tee dann getrunken. Aber leider hat nichts diese Übelkeit in den Griff bekommen.
Und nach 18 Wochen, nachdem du diese Chemotherapie dann hinter dir hattest?
Man hat zwischendurch mich in ein Genlabor geschickt, weil mein behandelnder Arzt meinte, dass das schon sehr auffällig ist, dass man in einem so jungen Alter einen so hochaggressiven Tumor hat. Es könnte halt darauf hindeuten, dass man eine Genmutation in sich trägt, entweder BRCA1 oder 2. Ja, dann wurde ich nach Köln in ein Genlabor überwiesen. Und dort hat man mir dann halt Blut abgenommen und auch viele Gespräche geführt, was meine Familiengeschichte angeht, ob man da irgendwie was weiß, dass jemand an Brustkrebs oder sowas erkrankt war oder. Und dann hat der Doktor die ganze Zeit gehofft, dass innerhalb der Chemozeit das Ergebnis noch kommt, weil das ja schon sehr langwierig ist, das alles zu entschlüsseln. Wir hatten Glück, bevor mein Operationstermin anstand, also bisher hatte ich ja noch keine Operation gehabt, bis dahin war auch das Ergebnis da. Man hat mich vorher nicht operiert, weil der Doktor sagte, so haben wir immer einen super Indikator dafür, um zu schauen, ob die Chemo auch anschlägt. Also man hat alle paar Wochen einen Ultraschall gemacht und geschaut, ist der Tumor kleiner geworden, sehen die Lymphdrüsen wieder etwas normaler aus und so weiter. Und man hat auch gesehen, dass die Chemotherapie mir auch geholfen hat. Also der Tumor ist stetig geschrumpft und auch die Lymphdrüsen sahen hinterher auf dem Ultraschall wieder ganz normal aus. Das war auch eine gute Sache, dass ich sowas für mich zu verzeichnen hatte. Erstmal war es für mich ein Etappensieg jedes Mal, um auch weiter durchzuhalten und zu wissen, ne, da gehst du jetzt noch weiter durch, es bringt ja auch etwas. Und es war für meine Kinder auch vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, weil wir hinterher dazu übergegangen sind, jedes Mal, wenn ich so eine Kontrolluntersuchung hatte, haben wir danach eine Tumorparty gefeiert. Das heißt, wir haben zu Hause ein bisschen lustige Sachen gemacht und zusammengesessen und ja eine kleine Party gefeiert, weil Mamas Tumor wieder geschrumpft ist und weil wir dem so richtig schön in den Hintern treten. Und das war, glaube ich, für meine Kinder auch ein wichtiger Aspekt, sage ich mal, für deren Psyche. Denn leider, auch wenn man versucht, den Kindern vielleicht nicht so ganz schonungslos die Wahrheit zu sagen, dass man halt an Krebs auch sterben kann, also das ist, glaube ich, so das Letzte, was man so erzählen mag. Aber meine Tochter, eine, die in der Grundschule war, meine mittlere Tochter, die hat leider eine Klassenkameradin gehabt, deren Vater an Krebs gestorben war. Und das war noch gar nicht lange her. Und da war die Mutter mit 4 kleinen Kindern alleinerziehend. Und als die Kimi dann in der Schule erzählte, meine Mama ist ganz krank, die Krankheit heißt Krebs, da hat dieses Mädchen dann zu ihr gesagt, oh, Krebs kenne ich, deswegen ist mein Vater jetzt tot. Und das war für die Kimi natürlich sehr, 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 sehr schlimm. Die hat richtig Panik gekriegt, ist nach Hause gekommen, hat irrsinnig geweint und hat gesagt, Mama, du musst mir die Wahrheit sagen, wirst du jetzt sterben? Und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen und habe ihr gesagt, dass man an Krebs durchaus sterben kann, ja, aber dass ich und auch die Ärzte alles versuchen werden, um mein Leben halt zu retten. Aber natürlich war für sie klar, es kann trotzdem passieren und somit war das für sie auch eine sehr, sehr schwere Zeit, weil sie einfach verstanden hat, was das bedeutet. Und sie hat halt oft nachts auch geweint in ihrem Bett und dann habe ich mich zu ihr gelegt und habe mit ihr noch viel gesprochen und oder die Kinder konnten sich halt auch jederzeit zu mir legen. Wenn ich mal nicht gut drauf war und lag im Bett, dann lagen die neben mir und wir haben zusammen einen Kinderfilm geguckt oder sowas, einfach damit die auch diesen Zugang zu mir haben und sehen, Mama ist halt noch da, ihr geht es zwar gerade nicht gut, aber morgen wird bestimmt ein besserer Tag sein oder so, ne? Also das ist halt eine ganz schwierige Situation, glaube ich, für jede Familie, wie man damit umgeht oder wie man das gerade mit Kindern auch so regeln kann. Ja, und leider, also ich wollte ehrlich gesagt verheimlichen, dass man an Krebs sterben kann. Also diese Geschichte wollte ich eigentlich nicht so auspacken, dass meiner ältesten Tochter das klar war. Wie gesagt, die war damals so in der Pubertät, die war 12. Der war das schon klar, aber die war sehr in sich gekehrt und hat auch gar nicht viel gesprochen, auch mit ihren Geschwistern nicht. Also die wäre jetzt nie hingegangen und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, Leute, dass man daran sterben kann? Das hätte sie nicht getan. Und ich wollte den Kleinen das eigentlich eher nicht so sagen, ne? Aber dann war halt die blöde Situation, dass ich nicht drumrum kam und dann doch mit offenen Karten spielen musste, ne? Und Gott sei Dank kam dann, bevor mein OP-Termin anstand, meine Diagnose aus dem Genlabor. Und da hieß es, dass ich tatsächlich diese Genmutation in mir trage, dieses BRCA1, diese BRCA1-Mutation. Und somit war dann für meinen Doktor klar, dass wir in der Operation nicht brusterhaltend operieren und nur das Tumorgewebe entfernen. sondern man hat mir direkt die ganze Brustdrüse amputiert und auch unter den Achseln die ganzen Lymphknoten entfernt. Zuallererst war das so, dass man direkt in derselben Operation wieder mit Brustimplantaten das Ganze aufgebaut hat. Also im Prinzip bin ich wieder mit einer Brust wach geworden. Das war auch okay so. Und ja, dann musste ich zur Bestrahlung. Ich habe danach noch 35 Bestrahlungen bekommen, immer 5 Tage die Woche. Und ja, dann war irgendwann diese ganze Prozedur Gott sei Dank abgeschlossen. Meine Haare wuchsen wieder und ich war ganz guter Dinge, dass sich sämtliche Beschwerden auch über die Zeit so ein bisschen normalisieren werden. Zum Beispiel war ich ja auch in den Wechseljahren, weil ich Tamoxifen nehmen musste. Ich hatte einen hormonrezeptor-positiven Tumor und deswegen mussten alle weiblichen Hormone natürlich in meinem Körper ausgeschaltet werden. Und dann lebte ich erstmal eine ganze Zeit mit einer Silikon aufgebauten Brust und mit meinen Wechseljahrsbeschwerden. Ein Jahr später, nach der ganzen Prozedur, habe ich mir die Eierstöcke entfernen lassen. Im Genlabor ist das so, die können ein prozentuales Risiko ausrechnen, wie hoch das denn wohl wäre, nochmal an Brustkrebs zu erkranken oder Eierstockskrebs zu bekommen. Und meine errechnete Wahrscheinlichkeit auf Eierstockskrebs lag bei über 70%. Also habe ich mir ein Jahr später die Eierstöcke entfernen lassen. Und ja gut, meine Kinderplanung war ja abgeschlossen. Ich hatte ja schon 3 Mädchen und das war auch gut so. Und von daher habe ich das dann machen lassen. Und irgendwann mit der Zeit entwickelte sich in meiner Brust halt eine Kapselfibrose. Vielleicht war das wegen der Bestrahlung, dass das noch so eine Nachwirkung war oder wie auch immer. Ich habe aber sehr lange mit dieser Kapselfibrose ausgehalten, weil ich eigentlich mich nicht so gerne nochmal unters Messer legen wollte. Ich war ja froh, dass ich diesen OP-Marathon erstmal so hinter mir hatte. Und habe dann lange damit rumgehampelt und der Doktor sagte auch immer, also wenn du es mit den Schmerzen nicht mehr aushältst und du dich nicht mehr gut bewegen kannst, weil das alles einfach nur noch wehtut oder spannt oder zu fest ist, dann musst du kommen und wir müssen das machen. Ja, und das war dann 2019 soweit. Da habe ich mich im November 2019 operieren lassen. In der Zwischenzeit war meine Mutter sehr schwer an Krebs erkrankt, an Eierstockskrebs. Ich hatte dann den Wunsch, dass man mir die Brustwarze in der Operation direkt mit entfernt, weil ich nochmal ein paar Prozente von meinem Rückfallrisiko runter reduzieren wollte, sage ich mal, oder senken wollte. Und habe dann mit dem Doktor drüber gesprochen und er sagte, ja, wenn du das möchtest, ist das gar kein Problem. Wir können die Brustwarze entfernen und so weiter. Und ich hatte auch den Wunsch, ein kleineres Implantat zu bekommen. Ich wollte gerne eine etwas kleinere Brust haben dann. Ja, auf jeden Fall gesagt, getan. Ich wurde operiert, die Kapselfibrose wurde entfernt, die alten Implantate kamen raus, die Brustwarze kam weg und dann hatte ich einmal unter der Brust einen Schnitt, wo halt immer das Implantat rein und raus gewechselt wurde. Und einmal so über der Brust, also da, wo die Brustwarze entlang läuft, einmal so einen langen Schnitt, mit dem man dann die Brustwarze halt weggenommen hat. Ja, danach war auch eigentlich alles erstmal so weit in Ordnung, bis es dann wirklich zum richtigen Heilungsprozess kam und man gesehen hat, dass an den Stellen, wo diese beiden Schnitte aufeinander trafen, also ich glaube, die Ärzte nennen das T-Schnitt, da fand keine Blutverbindung mehr statt. Also das heißt, mein Körper hat nicht geschafft, da wieder eine Blutverbindung herzustellen und das heilen zu lassen. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel, weil es war halt nur noch die Haut übrig und darunter war halt das Implantat und ja, wahrscheinlich kein Gewebe. Und dann musste ich irgendwann nochmal operiert werden. Ich hatte auch in der Zeit ständig irgendeine Infektion, also eine Entzündung. Dann irgendwann rötete sich dann immer alles und ich bekam Fieber und dann musste ich wieder ein Antibiotikum nehmen. Und ich wurde in der Zeit von November 2019 bis März 2020 insgesamt 5-mal operiert in Vollnarkose. Letzten Endes kam man dann zu dem Entschluss, dass das mit den Implantaten nichts wird, dass der Körper das einfach nicht heilen lässt. Ja, dann wurde mir halt empfohlen, dass wir die Implantate rausnehmen und erstmal die Haut wieder an meinen Körper anwachsen lassen. Also, dass einfach sich das Ganze beruhigt, dass mein Körper sich beruhigt und dass ich endlich auch keine offenen Wunden mehr am Körper habe. Weil das war auch eine große Belastung, muss ich sagen. Weil hinterher hatte ich so fast 2-Euro-Stück große Löcher in meinen Brüsten, wo man dann auch auf das Implantat sehen konnte. Und natürlich musste man täglich da eine Wundversorgung leisten und sowas. Und man konnte nicht duschen, man konnte keinen Sport machen, ich konnte nicht schwimmen, ich konnte mich kaum richtig bewegen, weil ich natürlich auch zwischendurch immer wieder Schmerzen hatte. Und ja, das war schon eine sehr belastende Situation. Und da war ich ehrlich gesagt total froh, dass mir vorgeschlagen wurde, dem Ganzen ein Ende zu setzen, indem man einfach die Implantate rausnimmt und den Körper zusammenwachsen lässt. Es war zwar auch ein bisschen langwierig, dieses Zusammenwachsen lassen, aber es hat dann letztendlich, Gott sei Dank, geklappt. Ja, seitdem bin ich oben ohne, könnte man sagen. Es gäbe für mich noch eine Möglichkeit, mich nochmal operieren zu lassen, und zwar mit dem eigenen Gewebe. Man würde dann in einer großen Operation unterhalb des Bauchnabels ein großes Stück Haut und auch Fettschicht und sowas, was man halt am Bauch so hat, wegschneiden und daraus 2 neue Brüste formen. Und mit diesem eigenen Gewebe würde man dann halt bessere Chancen haben, dass das anwächst und dass es verheilt. Allerdings braucht man ungefähr, habe ich mir sagen lassen, pro Brust 4 Stunden. Das heißt, es wäre für mich bestimmt eine 8 Stunden, vielleicht sogar länger OP, weil man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass auch alles gleich genauso gut klappt, wie man sich das vorstellt. Und dazu bin ich ehrlich gesagt nicht mehr bereit. Also sowieso nicht mehr jetzt, wo ich oben ohne lange Zeit gelebt habe und mich wohlfühle damit, kommt diese Operation für mich auch gar nicht mehr in Frage.
Ja, absolut verständlich. Du hast ja schon einiges auch hinter dir und deinen Körper. Überleg mal, wie krass, was der Körper alles so aushält und mitmacht, ja.
Ja, total. Also da kann man wirklich, also jeder von uns, glaube ich, kann, ist sich manchmal gar nicht bewusst, was der Körper eigentlich für eine krasse und coole Maschine ist. Denn ja, auch wenn man halt die Geschichten von anderen Betroffenen hört, was die auch manchmal erlebt haben, da können wir eigentlich schon verdammt stolz sein, dass wir sowas Cooles wie unseren Körper haben. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Wie bist du denn emotional klargekommen in der Zeit, wo dein Körper mehr oder weniger eine Baustelle war?
Ja, also emotional war es echt schwierig. Also am Anfang, als halt die Implantate noch drin waren und man immer diese großen offenen Wunden hatte. Ich bin immer ein Mensch, ich kann an mir selber schlecht Wunden sehen, sag ich mal. Also bei anderen geht's dann noch, wenn ich auch mal irgendwie einen Verband wechseln soll oder irgendwo bei helfen soll, das geht schon. Aber bei mir selber ist das leider so, ich neige sehr dazu, wenn ich mich verletze und Blut tropft irgendwie von meinem Finger, sag ich mal, weil ich mich geschnitten habe, auf den Boden, dann werde ich innerhalb von 1 Minute ohnmächtig. Und das ist leider so ein Problem. Also ich bin ja Tätowiererin und wie gesagt, bei anderen Menschen macht mir das gar nichts aus. Es ist immer nur das Problem, wenn ich mich selber verletze. Und dann muss ich mich auch sofort hinsetzen, weil ich schaffe dann noch nicht mal mehr von einem Raum in den anderen zu laufen und mir Verbandszeug zu holen, sondern ich muss mich auf den Boden setzen, weil sonst falle ich mit dem Gesicht zuerst auf die Fliesen. Und das sorgt aber hier bei mir zu Hause immer für ziemlich viel Erheiterung, weil wenn ich mich mal verletze, was ja durchaus passieren kann beim Kochen oder so, dann rennen meine Kinder immer direkt los und suchen meine Partnerin und rufen, Britta, Britta, komm schnell, die Mama wird wieder ohnmächtig. Ja, das ist immer sehr lustig, ja. Und dann war es natürlich so, dass ich dann diese 1 bis 2 Euro Stück großen Löcher in meinen Brüsten hatte. Gott sei Dank hat es ja nicht frisch draus geblutet. Also ich habe wirklich ein großes Problem, wenn ich Blut fließen sehe. Gott sei Dank hat es daraus ja nicht wirklich geblutet, sondern es sah eher ein bisschen eklig aus, könnte man sagen, wie wirklich so abgestorbenes Gewebe. Und da kam halt so eine Wundflüssigkeit raus. Also kein frisches Blut. Aber natürlich war das zuallererst auch erschreckend, als ich irgendwann mal den Verband abnahm und dann klebte da die Hälfte von meinem abgestorbenen Gewebe in dieser Wundkompresse und auf einmal war da ein Loch drin und man konnte das Implantat sehen. Das war natürlich für mich ein Riesenschock, weil ich sowas noch nie gesehen hatte und ich bin ja auch kein Chirurg oder irgendwie sowas, ne? Und ja, da habe ich natürlich kurzzeitig auch Panik gekriegt, bin dann sofort auch zum Krankenhaus und habe gesagt, guck mal hier und so, ja, oh Gott, ne? Ja, und natürlich hat man sich mit der Zeit daran gewöhnt, sag ich mal, weil es nach jeder Operation irgendwann wieder dasselbe war, ne? Man stumpft da, glaube ich, so ein kleines bisschen ab, aber insgesamt war es schon sehr belastend, weil man einfach auch so eingeschränkt war. Ich bin so ungern eingeschränkt in meinem Alltag und in meinem Tun. Wenn ich halt Bock habe, zum Sport zu gehen, dann möchte ich das gerne machen. Oder wenn ich heute spontan aufstehe und ich möchte gerne mal ins Solebad gehen, dann möchte ich das auch gerne machen können. Und das waren alles so Sachen, die waren ja undenkbar. Man musste immer gucken, dass man genug Kompression irgendwie unter der Brust hatte, weil sonst natürlich auch über die Zeit so viel Wundwasser rausgelaufen ist, dass dann auch dein T-Shirt nass war. Das heißt, selbst wenn du dich mit Freunden verabredet hast oder die Familie besucht hast, musstest du immer darauf achten, dass du nicht irgendwie auf einmal nasse Flecken am T-Shirt hast oder so. Das war halt insgesamt, das hat das ganze Leben beeinflusst, ne? Und hinterher, als dann halt die Implantate raus waren, war das natürlich auch für meinen Kopf zu Anfang eine Herausforderung, weil man natürlich ein ganz anderes Spiegelbild auf einmal vor sich hatte. Man hat angefangen, wieder dünnere Sachen zu tragen, weil der Frühling kam und in jedem Shirt oder in jedem Kleidchen oder was auch immer man tragen wollte, sah man auf einmal plötzlich anders aus, ne? Und so ein bisschen ist es ja auch so, dass jede Frau ja von sich auch ein Wunschbild oder ein Idealbild im Kopf hat, wie sie gerne aussehen möchte oder wie sie sich selber schön findet. Bis dato war das natürlich so, dass für mein Empfinden, für mich selber, zu meinem Körper auch eine Brust gehörte zumindest, ne? Ja, das war dann schon echt gewöhnungsbedürftig, weil auf einmal kein Kleid mehr richtig gepasst hat. Die sind ja alle vorgeformt, sag ich mal, oder kein Bikini-Oberteil. Man hat ja immer diese Körbchenform. Ja, natürlich hatte ich so am Anfang das Gefühl, egal wo ich hingehe, jeder starrt mich bestimmt an, weil jedem sofort auffällt, dass meine Brust weg ist, ne? Das war ja natürlich totaler Quatsch und totaler Schwachsinn, aber am Anfang habe ich mich irgendwie so gefühlt, ne? Und dann habe ich ganz krass an mir selber gearbeitet und habe einfach auch gesagt, weil diese Implantate, die man so in den BH reinlegt, diese Silikondinger, die man verschrieben bekommt, die waren für mich überhaupt keine Option, weil ich die ganze Zeit dieses Fremdkörpergefühl hatte. Das hatte ich schon auch in der Chemotherapie übrigens mit der Perücke. Ich habe eine Perücke zu Hause gehabt, habe die aber nie getragen, weil ich das so albern fand, in Anführungsstrichen, für mich selber in den Spiegel zu gucken und etwas zu sehen, was gar nicht, also was ja nicht die Natur mir gegeben hat, es waren ja keine Haare mehr da, sondern mir einfach da so ein Ding aufzusetzen und so zu tun, als wäre das noch da. Also irgendwie ist das nicht so mein Ding, ne, irgendwas vorzugaukeln, was einfach nicht der Realität entspricht. Ja, somit habe ich dann den Sommer, der dann folgte, 2020, habe ich sehr hart an mir gearbeitet. Ich habe einfach meine Sachen, die ich geliebt habe, meine Sommerkleider oder sowas, habe ich trotzdem angezogen und habe mir gedacht, so, und scheißegal, ne? Da gehst du jetzt durch und so ist das jetzt halt, kann man eh nichts dran ändern und fertig ab, ne? Und habe dann festgestellt, also das ist ja immer so, man sagt ja so schön, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Und ich bin einfach ganz offensiv damit umgegangen. Das heißt, wenn mir Menschen entgegenkamen, ich habe denen ins Gesicht geblickt und habe sie vielleicht kurz angelächelt oder so, weil einfach auch ein schöner Tag war und es keinen Grund gab, um irgendwie grimmig zu sein. Und mir wurde zu mir wurde zurückgelächelt oder so, ne? Oder ich bin einfach an Menschen vorbeigegangen, habe gesagt Hi oder Hallo, ne? Oder guten Tag oder was auch immer. Und mir ist viel Freundlichkeit wieder entgegengebracht worden, so zurück, ne? Und da habe ich einfach gedacht, ey, keiner von denen denkt irgendwie was Komisches über dich, warum sollten sie auch, ne? Eigentlich ist das Quatsch so. Ja, und so habe ich mich dann selber dazu gebracht, mich zu akzeptieren, sag ich mal. Und heutzutage ist das so, dass ich erstens, mir fällt gar nicht mehr auf, dass ich keine Brust habe, weil ich den ganzen Tag gar nicht darüber nachdenke, bis irgendwann mir das einfällt. So, ne? Ach ja, stimmt ja, du hast ja gar keine Brust. Also mich beeinträchtigt das null, egal ob ich zum Sport gehe. Ich ziehe auch weiterhin Sport-BHs an, weil ich immer so lockere Tops trage, die sehr weit ausgeschnitten sind unter den Achseln, damit halt keiner meinen nackten Oberkörper direkt sieht. Aber mir fällt das eigentlich gar nicht so auf. Und mich mich beeinträchtigt das null. Also wenn ich Kleider kaufen will, ich probiere die dann an und gucke natürlich, dass sie jetzt oben nicht, wer weiß wie, schlabbern, dass man da noch zwei Hände reinstecken kann. Aber im Grunde gibt's für mich gar keine Grenzen. Also ich ziehe das an, worauf ich Bock habe, und der Rest ist mir eigentlich mittlerweile total egal.
Boah, was für eine schöne Einstellung.
Ja, ja, das hat auch, wie gesagt, ein kleines bisschen Kraft gekostet, aber ich glaube, das ist so das Beste, was du aus deinem Leben machen kannst, weil wenn du nur in den Gedanken hängst, wie hätte es sein können und wie toll war es denn früher oder wie auch immer, dann wirst du einfach den Rest deines Lebens nicht mehr glücklich sein. Und ich habe mir einfach irgendwann überlegt, dass ich ja nicht überlebt habe oder nicht so an diesem Leben festgehalten habe, um es hinterher scheiße zu finden. Ne? Und ich will einfach mein Leben nicht scheiße finden, weil ich einfach viel zu viel Spaß an meinem Leben habe und an den Sachen, die so auf einen warten. Deswegen war das auch eigentlich, würde ich sagen, auch eine Entscheidung fürs Leben.
Ja.
Und ich glaube, wenn man einfach diesen Turn nicht schafft, dann hat man zwar sein Leben noch, aber es ist dann wahrscheinlich kein besonders lebenswertes Leben. Und das möchte ich für mich auf gar keinen Fall. Ich möchte, ich habe mich ja so gefreut, dass ich halt überlebt habe, dass ich noch mitmachen kann bei all diesen tollen Sachen, die so auf einen warten. Dann ist mir das auch zu schade, mich da in die Ecke zu setzen und nur wegen zwei Brüsten, weil irgendwie die Gesellschaft glaubt, eine Frau muss Brüste haben, da irgendwie das Leben scheiße zu finden. Also dafür ist mir das dann doch zu schade. Und der Weg war zu hart, den ich bisher gegangen bin, um am Ende dieses Ende zu haben. Ne?
Ja, großartig. Hat deine Partnerschaft die ganze Sache überstanden?
Meine Ehe hat die Sache nicht überstanden, nein. Das hat nicht vorrangig daran gelegen, dass mein Ex-Mann kennt mich gar nicht ohne Brüste. Der war nur in der Zeit da, als dieser Brustaufbau noch geklappt hat und ich mich mit dieser Kapselfibrose durch die Jahre gekämpft habe. Aber ich glaube auch nicht, dass unsere Ehe daran gescheitert wäre, dass ich vielleicht letzten Endes keine Brüste mehr gehabt habe. Also das würde ich nicht sagen. Das wäre niemals, glaube ich, der Grund gewesen. Der Grund lag einfach viel tiefer und war einfach ein ganz anderer. Nämlich, wie ich anfangs schon sagte, dass die Art von Beziehung, die wir geführt haben, mir einfach nicht gut tat und ich das einfach jahrelang gar nicht so gemerkt habe. Und durch den Krebs und durch das, was ich alles überstanden habe, habe ich erstmal gemerkt, dass ich ja doch was kann, sag ich mal, oder dass ich doch gut bin für etwas und vor allen Dingen auch viel Kraft habe und eigentlich eine starke Person bin. Da hatte ich jahrelang sonst immer so ein bisschen dran gezweifelt und habe immer gedacht, dass ich alleine nicht so viel auf die Reihe kriege und so. Das war leider auch dem geschuldet, was mein Ehemann mir damals so ein bisschen suggeriert hat, ne? Also der hat immer versucht, mich so ein bisschen kleiner zu halten, sage ich jetzt mal, ne? Und ja, ich habe dann einfach mir irgendwann die Frage gestellt, was ist, wenn du den Scheiß jetzt hier einfach nicht überlebst? Und wenn das jetzt hier vorbei ist, würdest du dann sagen, dein Leben ist so gelaufen, wie du es dir gewünscht hast und du hast dein Leben gelebt? Und die Antwort war für mich ganz klar nein. Weil ich eigentlich nur funktioniert habe und nur das gemacht habe, um es ihm, sag ich mal, vorrangig recht zu machen und um diese Familie funktionieren zu lassen, wie er sich das vorgestellt hat. Und da war für mich der Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, nein, wenn ich da diesen Scheiß hier überlebe, dann möchte ich mit meinen Freundinnen raus. Ich möchte mal wieder tanzen, bis mir die Füße wehtun. Ich möchte in den Urlaub fahren, ich möchte Sachen erleben, auch mal ohne ihn. Also ohne, dass jemand dabei ist und mich, sagen wir mal, kontrolliert oder beobachtet. Ich habe einfach meine Lebenslust in der Beziehung verloren. So, also mich haben Menschen teilweise nicht wiedererkannt. Meine Mutter zum Beispiel. Meine Mutter hat was ganz Bezeichnendes damals gesagt, als ich mich getrennt hatte und ich mit meinen Kindern umgezogen bin in ein neues Zuhause. Da habe ich das neue Haus habe ich dann eingerichtet und meine Mutter kam mich besuchen und hat gesagt, dass sie zum allerersten Mal nach Jahren ihre eigene Tochter wiedererkennt in der Einrichtung und wie die Wohnung gestaltet war, weil das vorher so war, mein Ex-Mann war so sehr, der steht so drauf, dass das so aussieht wie in einem Möbelhaus. Alles so sehr clean, nirgendwo unnötige Deko, irgendwie keine persönlichen Bilder mit Familienmitgliedern drauf oder irgendwie sowas, sondern alles sehr clean, sehr straight und sehr aufgeräumt. Und ich hatte unser neues Haus so gestaltet, dass es auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verspielt war. Ich habe so Sachen in Altrosa da mit reingebracht und auch Bilderrahmen aufgehangen oder hingestellt und so. Und meine Mutter hat gesagt, jetzt erkenne ich zum allerersten Mal meine Tochter wieder. Und das hat mir so gezeigt, was überhaupt passiert war die letzten Jahre. Und jetzt war ich eigentlich seit der Trennung damit beschäftigt, mich wieder zu finden. Und ja, ich glaube, da bin ich wieder.
Oh, schön. Würdest du denn sagen, dass deine Krebsdiagnose dann so eine Art Weckruf war?
Ja, das würde ich ganz klar sagen. Ich war immer ein Mensch, bin es auch heute noch, aber nicht mehr in dem Maße. Ich war immer ein Mensch, der sich für andere sehr aufgeopfert hat. Und leider war es, glaube ich, so, dass man mich immer damit bekommen hat oder gekriegt hat, wenn man das Thema Kinder oder Familie angeschnitten hat. Mir waren meine Kinder immer das Allerwichtigste in meinem Leben und ich habe mir immer so sehr gewünscht, dass wir eine tolle, intakte Familie sind. Damit hat er mich auch viel gekriegt, indem er gesagt hat, ja, wie du willst mit deinen Freundinnen raus. Du hast drei kleine Kinder zu Hause. Das macht man nicht, wenn man Mutter von drei Kindern ist. Da kümmert man sich erstmal um die Kinder und so weiter. Und ich, Dummkopf, statt einfach zu sagen, ja, aber die Kinder haben auch noch einen Vater, du kannst dich doch kümmern, ich komme ja wieder, so ist es ja nicht, ne? Sie wären ja bei ihm genauso gut aufgehoben gewesen, aber das existierte in meinem Gehirn gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kam so eine Aussage nie. Ich habe dann immer gesagt, ja, du hast recht, ja, und wenn er dann sagte, ja, irgendwas von schlechter Mutter, dann habe ich immer gedacht, nein, du willst ja keine schlechte Mutter sein, nein, ich bleib dann natürlich zu Hause und kümmere mich um die Kinder. Stell dir mal vor, nachts wird einer wach und ruft nach mir und ich bin mit meinen Freundinnen weg. Das geht ja gar nicht so, ne? Und jetzt merke ich erstmal, wie krank das eigentlich ist oder wie manipulierbar ich damals war. Das würde mir jetzt nie wieder passieren, weil meine Kinder vor mir sitzen und sagen, Mama, du bist großartig. Man kann immer sich auf dich verlassen. Wenn wir was brauchen, bist du immer für uns da. Und ich habe denen halt auch beigebracht, wie ich das finde, wie man eine Familie führen sollte oder wie man in einer Familie sein sollte, dass man halt zusammenhält, dass man sich nicht gegenseitig irgendwie fertig macht oder sowas, ne? Und ich sehe das halt, wie die jetzt geworden sind. Also meine älteste Tochter ist mittlerweile 24, meine mittlere ist 18 und meine jüngste ist 15. Und wenn ich so sehe, wie die sind, ich habe ja auch Enkelkinder und wie die sich um die kümmern und wie die einfach untereinander auch Schwestern sind und eine Familie sind, dann weiß ich einfach, dass ich das irgendwie richtig gemacht habe, so, ne? Ja, ich finde das so schlimm, dass mir so viele Jahre irgendwie verloren gegangen sind, auch dadurch, weil ich das Gefühl habe, ich konnte zum Beispiel auch meine Kinder und deren Kleinkindalter oder Kindergartenalter gar nicht so doll genießen, weil ich immer diesen unterschwelligen Druck in mir gespürt habe, alles schaffen zu müssen. Zum Beispiel, dass bis dann und dann, bis er nach Hause kommt, das Essen fertig sein muss, die Wäsche gewaschen sein muss, es durfte nirgendwo etwas rumliegen. Nirgendwo durften die Kinder Spielzeug verteilen, im Wohnzimmer oder sonst wo, weil er das sonst genommen und in den Mülleimer geworfen hätte. Und sowas alles. Und jedes Mal kam er nach Hause und wenn er einen schlechten Tag hatte, dann ist er noch hergegangen, hat den Finger genommen, ist über den Türrahmen gegangen, hat dann ein paar Staubkörner gefunden und hat gesagt, was hast du eigentlich den ganzen Tag hier gemacht? Und das war mein Alltag. Ja, und da frage ich mich wirklich, wie konnte das passieren, weil ich fühle mich auch ein bisschen beraubt der Zeit mit meinen Kindern, weil wenn ich mich jetzt mit meinen Enkelkindern sehe, dann ist das so, für mich bleibt alles andere erstmal liegen, weil es auch nicht so wichtig ist. Es ist doch scheißegal, ob ich heute diese fucking Maschine Wäsche gewaschen habe oder ob ich es morgen tue. Oder es ist auch scheißegal, ob irgendwo in der Ecke ein bisschen Spielzeug liegt, weil mein Enkelkind einen Bauernhof aufgebaut hat. Da stirbt ja keiner von. Und früher war das immer so, ich habe mich immer gehetzt gefühlt. Ich bin gerannt, habe die eine vom Kindergarten abgeholt, dann bin ich gerannt, habe die andere von der Schule abgeholt, die nächste saß noch im Maxi-Cosi, dann hast du was eingekauft, dann musste das Essen pünktlich fertig sein, weil außer Mikrowelle hat er nichts gegessen, er hat nichts Aufgewärmtes gegessen, es musste frisch sein. Das heißt also, ich musste zu Hause sein, wenn er kommt, konnte mich auch nicht verabreden oder mit den Kindern mal auf dem Spielplatz rumsitzen oder sowas. Das war halt immer alles so getimed und getaktet. Und man war immer im Stress, weil ich Angst hatte, dass sonst die Stimmung wieder kippt und er den ganzen Tag sauer auf mich ist und mit mir nicht richtig spricht oder mich blöd behandelt, ne? Und das sind so Sachen, da frage ich mich, was ist eigentlich mit mir passiert so in der Zeit, ne? Und die Zeit gibt einem einfach auch keiner wieder. Also ich fühle mich da wirklich auch so ein bisschen beraubt, weil ich vergessen habe oder nicht das so genießen konnte, wie meine Kinder dann so klein waren, sondern ich hatte eigentlich eher immer das Gefühl, dass ich etwas gehetzt und gestresst war, weil ich versucht habe, das einfach alles zu schaffen und gut zu sein, ne? Und dadurch, dass er mir immer erzählt hat, ich wäre nicht gut genug und immer wenn ich dachte, ich hätte alles geschafft, dann hat er wieder was gefunden, was doch nicht gut war. Also halt so ein narzisstisches Verhalten. Ich habe es nur einfach nicht geblickt damals.
Ja, aber dann hast du ja mit deiner Krebsdiagnose auf jeden Fall ja auch in der Beziehung die Kurve gekriegt und für dich selbst erkannt, dass du wichtig bist und nicht der andere. Das ist ein großes Wachstum, was du da durchlaufen bist. Wahnsinn.
Genau, also er hat mich wirklich wütend gemacht auch. Ich war eigentlich nie wütend, ich war immer nur traurig, weil ich eigentlich immer gedacht habe, wenn du es gut genug machst, dann wird das schon so sein, dass er dich genauso gerne mag wie du ihn. Ne? Und nach meiner Krebsdiagnose war es so, dass er mich wirklich wütend gemacht hat, weil es ging mir an einem Tag wirklich schlecht. Ich hatte so dolle Knochenschmerzen und irgendwie also so eine Chemo-Nachwirkung. Das war wirklich so, die ganze Wirbelsäule tat mir weh und es war so ein komischer, dröhnender Schmerz in meinem Kopf, ne? Also das hatte ich so schubweise alle paar Wochen. Kam das, dann ist man morgens schon so aufgestanden, dann hielt das so ungefähr 24 Stunden und dann war es wieder weg. Und die Ärzte meinten, das wäre so ein Überbleibsel von der Chemo bestimmt gewesen. Und auf jeden Fall war es an diesem Tag wieder so und mir ging es wirklich nicht gut und ich habe viel auf der Couch gelegen und mich mit Schmerzmitteln voll gedröhnt, weil mir der ganze Körper wehtat. Und dann kam er irgendwann nach Hause und sagte dann irgendwie, ja, was ist denn hier los? Wie, du liegst auf der Couch so, ne? Und habe ich gesagt, ja, mir geht's nicht gut, ne? Ich habe den ganzen Tag schon so Knochenschmerzen und dies und das, ne? Und er wollte, glaube ich, irgendwie, dass ich irgendetwas erledige. Und das habe ich halt an dem Tag dann nicht gemacht. Dann sagte er tatsächlich zu mir, ja, immer wenn du eine Ausrede brauchst, dann ziehst du deinen Krebsbonus. Und das war so der... Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, was geht hier eigentlich ab? Und da hat er mich so wütend mitgemacht, weil ich wirklich immer versucht habe, mich zusammenzureißen und bestimmt niemand bin, der in der Ecke sitzt und sich auf Sachen ausruht, dass ich gesagt habe, weißt du was, und jetzt ist Feierabend, jetzt kannst du mich am Arsch lecken. Und so war es halt auch, ne? Und hätte ich wahrscheinlich schon viel früher machen müssen, aber...
Wow. Genau. Wichtig ist, dass du es gemacht hast. Dass du es gemacht hast und dass du dein Leben jetzt selbstbestimmt lebst. Und ich finde das auch so schön, wie du über deinen eigenen Körper sprichst, weil auch das ist ja eine Erkenntnis, die viele Frauen gar nicht haben, die gesund sind. Frauen sind grundsätzlich so unfassbar unzufrieden mit ihrem Äußeren. Das merke ich auch, wenn ich in meinem Fotostudio arbeite, immer wieder. Und das ist so schade, weil wir sollten uns alle einfach so nehmen, wie wir sind und unseren Körper so akzeptieren, genau, wie er ist. Und es gibt so viel wichtigere Dinge, als wie unser Körper aussieht. Unser Körper ist genau so richtig, wie er ist.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass das wirklich auch ein großes Problem unserer Gesellschaft ist. Denn ich war jetzt kürzlich ja im Urlaub und habe auf den Seychellen Urlaub gemacht. Und da ist mir nochmal einiges über die Frauen und deren Körper klar geworden. Die haben nämlich dort zum Beispiel ein ganz anderes Leben und auch ganz andere Sorgen und einen ganz anderen Alltag. Und die beschäftigen sich, glaube ich, nicht den ganzen Tag damit, wer jetzt auf Instagram wieder welchen Post gemacht hat und wer jetzt da die größten Brüste hat und die schlankeste Taille. Die Frauen dort sind alle sehr üppig und sehr mit sehr vielen Rundungen gesegnet, sag ich mal. Die sehen alle auch toll aus, weil die einfach auch so eine Lebenslust ausstrahlen und einfach so zufrieden wirken und so glücklich sind. Und das merkt man auch, weil die sind da alle ganz offen und ganz kommunikativ und ganz freundlich. Und die kommen auch und sagen, hey, also zum Beispiel haben die noch nie, glaube ich, oder selten eine so stark tätowierte Frau gesehen wie mich. Deswegen bin ich dort immer viel aufgefallen, besonders auf den kleineren Inseln. Und die kamen dann alle zu mir, vor allen Dingen die Frauen, und haben gesagt, du bist so schön, das sieht so toll aus, ich liebe deine Tattoos und ich finde toll, wie du aussiehst und so. Und das ist einfach, da ist mir sowas von klar geworden, was wir hier für ein fucking Problem in unserer Gesellschaft haben. Ich glaube, uns allen geht's einfach so viel zu gut, in Anführungsstrichen. Also ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie so politisch werden oder was jetzt hier die Preise, die Krise oder sonst was angeht. Aber ich meine einfach so, wir sind einfach in unserem ganzen Leben zu sorgenfrei. Wir müssen uns nicht darüber Gedanken machen, sind unsere Tomaten im Garten noch gut? Kann ich die Kinder nächsten Tag damit noch füttern? Oder wie ist es da? Ne? Also auf den Inseln ist es ja auch so, dass das Leben da unglaublich teuer ist und die ja alles importieren müssen zum Beispiel. Und deswegen leben die von den Sachen, die sie selber anbauen. Und wenn halt mal was nicht da ist, wie zum Beispiel Fleisch oder Milch oder Milchprodukte, dann sind die auch zufrieden. Das heißt also, die haben ganz andere Probleme. Und ich glaube, unser Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir uns einfach nur damit beschäftigen, was andere über uns denken und wie wir am besten der ganzen Welt suggerieren können, wie geil unser Leben ist, wie toll unser Haus ist, wie schön unsere Kinder sind und wie teuer unser Urlaub war oder unser Auto. Und das sind einfach so Sachen, die sind sowas von unwichtig, und das haben halt andere Kulturen ganz klar erkannt. Nur wir halt nicht, stehen da, glaube ich, auf dem Schlauch. Und ich glaube, das ist halt ein großes Problem. Und wenn dann so ein Schicksalsschlag kommt, wo alles andere egal ist, wo das scheißegal ist, wie viel Kohle du hast oder wie geil dein Haus aussieht, wenn es einfach darum geht, vielleicht überlebst du nicht und da kannst du auch so viel Geld haben, wie du willst und noch so ein geiles Haus haben, vielleicht überlebst du einfach nicht, dann wird einem klar, mit was für einer Scheiße man sich eigentlich die letzten Jahrzehnte beschäftigt hat.
Ja. Ja.
Und ich glaube, das ist das Problem, ne, dass wir alle einfach so gestrickt sind, dass wir immer erst dann reagieren oder uns tiefergründige Gedanken machen, wenn das Kind halt schon in den Brunnen gefallen ist. Wenn jeder von uns vielleicht einfach mal so ein bisschen anderes Denken entwickeln würde, solange wir noch gesund sind und fit sind und das alles machen können und überall hinreisen können oder teilnehmen können an Dingen, dann wäre unsere Gesellschaft vielleicht auch gar nicht so krass. So oberflächlich. Ja,
das hast du, genau so sehe ich das auch. Liebe Simone, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Ein sehr intensives Gespräch und ein unfassbar wichtiges Thema. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall zu dem nächsten Fotoevent wieder.
Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist ja immer so schön und so lustig. Und ich freue mich auch immer so, die Mädels wieder zu sehen. Ja. Da haben sich ja auch so tiefere Freundschaften irgendwie gebildet, obwohl wir nicht beieinander wohnen. Und das ist halt einfach total schön, ja.
Wie schön. Und auch das, finde ich, ist ja so wichtig, weil man sich auch gegenseitig so Kraft geben kann. Und vor allem, weil ja da auch viele Frauen dabei sind, die in unterschiedlichen Stadien sind. Und das ist so schön, dass man sich gegenseitig so aufbauen kann. Das finde ich ganz wichtig. Wenn eine von den Frauen zeigt, dass sie zu ihrem veränderten Körper steht mit all den Narben und den Versehrtheiten, dann ist das auch irgendwie ansteckend für andere Frauen.
Total. Wir haben so lustige Abende da auch erlebt, weil einfach alle so losgelöst waren. Und das war überhaupt nicht so, dass man da nur still zusammensaß und so in Trauer versunken und darüber geredet hat, wie schlecht das alles war oder was man alles so Schlimmes erlebt hat. Im Gegenteil, das war einfach eine ganz losgelöste und lustige Gesellschaft, die einfach nur pure Lebensfreude ausgestrahlt hat. Und das war einfach total schön.
Oh, toll. Liebe Simone, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Auf jeden Fall.
Und ich wünsche dir alles, alles Gute und bleib genau so, wie du bist.
Das mache ich. Du bitte auch.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und Simones Geschichte dich dabei unterstützt, deinen eigenen Weg zu gehen. Die für mich wichtigste Botschaft, die ich immer wieder aus den Erfahrungen und Schicksalsgeschichten von betroffenen Frauen, die ich für Schön und Stark fotografiert habe, mitnehme, ist, dass es essentiell wichtig ist, auf den eigenen Körper zu hören, die eigenen Bedürfnisse liebevoll anzunehmen und Selbstfürsorge zu betreiben. Wie das jede einzelne Frau für sich macht, was sie nur für sich selbst tut, das ist oft unterschiedlich. In meinem Buch Schön und Stark – Frauen mit Krebs, das in Kürze im Lauinger Verlag erscheinen wird, geht es genau um dieses Thema. Der Weg durch die Diagnose und die Behandlung verändert jede Betroffene, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, und bedingt dadurch verändert sich auch oft das eigene Umfeld. Der Satz »Sie haben Krebs« ist ein massiver Einschnitt in das Leben. In meinem Buch erzählen Frauen, die ich zu ihren Erfahrungen interviewen durfte, ihren Weg aus der Krankheit zurück in das Leben, zurück zu Selbstliebe, Selbstachtung und Selbstwert. Dieses Buch soll dir Kraft geben und dich ermutigen, deinen eigenen Weg zu finden. Es soll dir helfen, deinen möglicherweise veränderten Körper liebevoll anzunehmen und dir Zuversicht für dein weiteres Leben schenken. Gemeinsam mit dem Lauinger Verlag möchten wir das Buchprojekt verwirklichen und benötigen dafür dringend deine Hilfe. Denn bevor das Buch in den Druck gehen kann, benötigen wir noch 243 Buchbestellungen, um die explodierten Druckkosten finanzieren zu können. Nachdem die benötigte Anzahl erreicht wurde, geht das Buch in den Druck, sodass du es ungefähr 4 Wochen später in deinen Händen halten kannst. Auf der Homepage des Lauinger Verlages ist ein Countdown hinterlegt, sodass du genau sehen kannst, wie lang es in etwa noch dauern wird. Ich freue mich so sehr über jede Einzelne, die mich und mein Herzensprojekt auf diesem Wege unterstützt und so dabei hilft, auch anderen Frauen Mut und Kraft auf ihrem Weg zu geben, sich selbst mehr zu lieben und anzunehmen. Den Link zum Verlag findest du in den Shownotes. Das Buch kann natürlich auch über jeden anderen Buchhandel bestellt werden. Wenn du gerne mehr über meine Arbeit, den Podcast und das Fotoprojekt Schön und Stark erfahren möchtest, findest du wie immer alle Informationen auf meiner Homepage oder auf schönundstark.de. Teile gerne diese Folge mit deinen Liebsten und mit deinen Freunden und hilf uns so, den Podcast Lebe Selbstwoll und das Fotoprojekt Schön und Stark weiter in die Welt zu tragen und auf diese Weise Frauen mit Krebs eine Stimme zu geben. Natürlich freue ich mich wie immer, wenn du mir deine Gedanken zur Folge auf Instagram @franziska-günther-fotografie mitteilst und wir uns gemeinsam zu diesem Thema austauschen können. Ich danke dir von Herzen. Lebe selbstwoll, deine Franziska.